beim Podcast der Baptisten Reutlingen. Besuchen Sie auch unsere Webseite unter www.baptisten-reutlingen.de.
Eine Frau steht an der Wohnungstür und wartet, dass ihr Mann endlich nach Hause kommt. Und als er nun endlich kam, sagt sie gar nicht guten Tag, sondern sagt: Du, guck doch mal da drüben, der Nachbar. Er bringt seiner Frau Blumen mit und gibt ihr einen Kuss. Könntest du das nicht auch mal tun? Der Mann schaut seine Frau ganz irritiert an und sagt: Aber Schatz, ich kenne doch die Frau kaum. So viel zum Thema Kommunikation, Verständnis und Miteinander. Aber vielleicht kennt ihr diesen Satz auch. Könntest du das nicht auch mal tun? Könntest du das nicht auch mal tun? Liebe Männer, wie oft habt ihr den Satz schon gehört? Liebe Frauen, wie oft habt ihr ihn schon vernommen? Könntest du das nicht auch mal tun? Wie oft kommen wir das zu hören? Oder vielleicht habt ihr es euch auch schon selbst gesagt. Müsste ich nicht auch noch was tun? Es ist so in einem drin dann. Oder vielleicht ist es hier und da der Gemeinde schon gesagt worden. Liebe Gemeinde, könntest du nicht auch mal mehr tun für mich, für die Gemeindeglieder, für die Flüchtlinge, für die Kinder? Könntest du nicht auch mal? Aber ich sehe es so ein bisschen an euren Gesichtern. Sollen wir uns noch mehr anstrengen? Haben wir wieder zu wenig getan? Kriegen wir heute Morgen gleich wieder ein paar Imperative um die Ohren gehauen? Ist das wirklich dran? Geht es darum wirklich bei Christus? Geht es darum wirklich beim Christsein noch mehr in die Hand zu nehmen? Ich vermute mal, ihr seid so in einer Umbruchszeit, wo es viel zu tun gibt in der Gemeinde und wo hier und da dieser Satz direkt oder indirekt vielleicht immer mal wieder zu hören ist. Das ergibt sich einfach so aus der Situation. Aber was heißt das denn, bei Jesus dran zu bleiben? Was heißt es denn, heute und hier als Christ zu leben? Geht es wirklich darum, immer mehr und noch etwas zu tun? In der Vorbereitung fand ich eine überraschende Formulierung. Nachfolge ist Bindung an die Person Jesu Christi allein. Eine Idee von Christentum, ein Lehrsystem, eine allgemeine religiöse Erkenntnis von der Gnade macht Nachfolge nicht nötig. Ein Christentum ohne Nachfolge ist immer ein Mythos. Hier gibt es Gottvertrauen, aber nicht Nachfolge. Nachfolge ohne Jesus Christus ist Eigenwahl eines vielleicht idealen, tollen, superen Weges, aber sie ist ohne Verheißung. Es ist 80 Jahre her, dass Dietrich Bonhoeffer in einer heftigen Umbruchszeit in Deutschland diese Sätze aufgeschrieben hat. Und ich habe den Eindruck, sie sind genauso provokant, wie sie damals waren, bis heute. Vor dem Hintergrund einer Religiosität, einer Sehnsucht nach Spiritualität als Ausweg aus einer seelenlos erscheinenden Welt machen diese Sätze die Besonderheit des Christentums nochmal sehr deutlich. Die Besonderheit angesichts der großen, auch spirituellen Herausforderung durch die religiös begründeten Terroranschläge, die nun mittlerweile in Europa ganz nah bei uns angekommen sind. Wie wollen wir damit umgehen? Wie werden wir das schaffen? Können diese Sätze uns wach machen für ein Christsein mit Leib und Seele, für ein Christsein, das aus dem Wort in die Tat kommt? Wie kann das gehen? Und so wollen wir in diesem Jahr uns vielleicht ganz neu besinnen auf die Grundlagen und Verheißungen des Glaubens, die nicht nur dem Einzelnen gilt, sondern auch einer Welt, die nicht durch Gedanken, durch große Reden verwandelt wird, sondern durch seinen Geist. Wir wollen nach einem Leben suchen, das wirksam wird und das die Verheißung des Gelingens hat. Und nicht ständig diese Aufforderung hören, könntest du nicht auch mal? Wie kommt die Kraft des Geistes Gottes in unser Leben hinein? Denn das ist ein wunderbarer Wochenspruch. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Aber was treibt uns denn wirklich? Brauchen wir bloß mal letzte Woche zurückgucken, ne? Was hat uns da angetrieben? Mein Job, meine Familie, mein schlechtes Gewissen. Was treibt uns denn da wirklich um in unserem Leben? Und jetzt ist die große Gabe der Unterscheidung der Geister gefragt. Welcher Geist treibt mich denn da wirklich hin? Und ich muss sagen, das ist ein Kampf. Das ist ein harter Kampf. Das immer wieder neu hinzuhören und zu fragen, Herr, ist das jetzt wirklich dran oder mache ich das aus irgendwelchen anderen Antrieben, die gar nicht deine sind, die vielleicht meine sind, die aus meiner Familiengeschichte kommen, die aus meinem schlechten Gewissen kommen, die aus Verantwortung oder irgendwoher kommen. Wie kommt der Geist Gottes in unser Leben? Wie verändert er unser inneres Wesen, unser Herz, dass Christus durch uns wirksam werden kann? Das Neue Testament gebraucht zur Veranschaulichung dieses Bild vom Weinstock und seinen Reben. Wir haben gerade den Predigttext gehört. Und in diesem Bild wird für das Leben und damit für den Lebensstil eines Christen eine klare Rollenverteilung benannt. Jesus ist der Weinstock, nicht wir. Er ist die Quelle. Wir sind die Reben, die Empfänger seiner Kräfte, die Empfänger seiner schöpferischen Kraft. Die Verwandlung unseres Herzens und damit auch unseres Lebens ist die Frucht des Empfangens, gar nicht des Machens, sondern des Empfangens. Frucht wächst, sie wird nicht durch Aufforderung gemacht. Das gilt auch für die Früchte eines vom Evangelium inspirierten Lebensstils. Jesus sagt, bleibt in mir, bleibt bei mir, bleibt mit mir eng verbunden, denn durch mich fließen die Kräfte, die euer Leben nachhaltig verändern können. Er lässt uns wissen, wenn ihr euch darum kümmert, wie ihr die Verbindung zu mir haltet, kümmere ich mich um die Verwandlung eures Lebens. Unsere Suche nach einem evangeliumsgemäßen Lebensstil setzt Jesus die Einladung entgegen, sucht mich, dann verändere ich euch durch meine Kräfte. Dieses Bild vom Weinstock kannten die Juden damals gut. Sie haben sich allerdings selbst als der Weinstock gesehen. Und deswegen musste Jesaja hier etwas über den Weinstock aufschreiben, was wir gar nicht gerne hören. Diese Selbstüberschätzung des eigenen Lebens ging damals richtig schief. Denn der Weinstock gab nur schlechte Früchte und so wurde der ganze Weinberg verwüstet. Ein fruchtloses, sinnloses Leben, obwohl es äußerlich ganz toll aussah, obwohl es äußerlich viel hermachte. Was waren das für riesige und tolle Gottesdienste, wenn Sie da mal ins Alte Testament hineinschauen. Aber Gott sagt, das ist ein fruchtloses, ein sinnloses Leben. Und so hat Gott das Leben der damaligen Israeliten hart kritisiert, ins Gericht genommen. Und manchmal muss er das bis heute tun. Jesus setzt aber im Neuen Testament etwas Neues dagegen. Und deswegen sagt er, ich bin der wahre Weinstock, ihr seid die Reben. Klare Platzanweisung. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nicht wirklich etwas tun. Das ist die Quelle unseres Lebens, die nicht versiegt. Wer sich an diesen Weinstock hängt, der wird nicht ohne Frucht bleiben. Gott verbindet sich mit uns ganz eng. Gott und Menschheit werden vereint. Und er richtet es so ein und lässt mich eine Rebe an seinem Leib sein, die Frucht bringt. Das ist erstmal eine unglaubliche Wertschätzung meines Lebens, die da über mir ausgesprochen wird und auch über euer Leben ausgesprochen wird. Größeres kann man eigentlich fast gar nicht sagen, dass ich eingepflanzt bin in den Weinstock. Und das heißt für mich ganz konkret, dass ich eingepflanzt bin in die Gemeinde, in seine Gemeinde und Frucht bringe in dieser Zeit und Welt. Wenn ihr das so hört, denkt ihr vielleicht, boah, ist ja doch Anstrengung, ist ja doch ganz schön belastend, ist ja doch eine Menge Arbeit. Für mich ist das erstmal eine unendliche Würde, die ich entdeckt habe und begriffen habe. Ich bin eingepflanzt in ihm. Eine Rebe, die hängt da nur. Die holt sich nicht die Kräfte aus der Erde raus. Das macht der Weinstock. Der saugt die Kräfte an und gibt sie mir weiter. Aber wenn ich mein eigenes Leben anschaue, dann muss ich immer wieder merken, wofür wende ich denn meine Kräfte auf? Und ich habe leider den Eindruck, 80% meiner Kraft brauche ich, um körperlich und geistig fit zu bleiben. Wie oft brauche ich Kraft, damit andere Leute mich wichtig nehmen? Als Freiberufler ist das eine besondere Herausforderung. Da muss man sich immer wieder ins Gespräch bringen. Hätte ich nie gedacht, dass das so viel Kraft braucht. Und ich merke, ich brauche immer wieder Kraft, um Anerkennung zu bekommen, um auch ein bisschen Ehre zu bekommen. Und wie oft drehe ich mich ständig um mich selber und verwende eine Menge Kraft darauf, ein klein bisschen bedeutend zu sein, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Was für ein falsches und was für ein krankes Bild lebe ich da oft? Ich habe ein anderes vor Augen, aber was lebe ich denn? Und Jesus setzt dieses andere Bild dagegen. Wir brauchen das manchmal, diese falschen Bilder unseres Lebens loslassen zu können, brauchen wir gute Bilder. Und darum nehmt es doch mit. Stellt euch vor, ihr könntet es in eurem Leben in Anspruch nehmen, in Christus eingepflanzt zu sein, um alles zu empfangen, was ihr braucht. Und dass er für euch sorgt. Und dass es nicht zulassen wird, dass auch nur ein Glied in deinem Leben verdorrt. Könnt ihr das glauben? Könnt ihr euch vielleicht sogar dieser Gedanke ganz neu zur Ruhe bringen? Irgendwann hat Gott mir das klar gemacht und immer deutlicher gemacht, dass alle Hetzerei, Stichwort Burnout, da bin ich auch mal drin gelandet, dass das fruchtloses Blätterwerk ist. Wenn wir als Christen anfangen, aus dieser neuen Ruhe, die er dann gibt, zu leben und Frucht zu bringen, dann haben wir etwas verstanden von dem, was er damit meint. Solange wir glauben, wir hätten noch so viel für uns selbst zu sorgen, solange wird nichts daraus. Ein Tag reicht, dass wir uns Sorgen darum machen, sagt Jesus. ein Tag reicht. Über das andere können wir sowieso nichts tun. Das liegt sowieso alles in seiner Hand. Wir haben nur die Kräfte für einen Tag, für mehr nicht. Für das andere sorgt er. In ihn eingepflanzt sein heißt, er wird dir Recht schaffen. Er wird dir auch Anerkennung verschaffen. Und die Position, die du brauchst, auf der du dich entfalten kannst. Er wird dir einen Platz in der Gemeinde geben und wird auch für eine heile Partnerschaft sorgen. Er wird alles, was in seiner Macht steht, für dich tun. Das bedeutet, ich bin in ihm. Ich empfange alles durch ihn. Dieses ewige Sorgen, und Sorgen heißt eigentlich zerreißen, dieses ewige Zerrissensein ist ein Zeichen von Reben, die schon abgefallen sind oder die schon abgeknickt sind. Wer sich vertrauensvoll bewusst macht, dass er in Christus eingesenkt ist, der weiß, dass er alles mit uns teilt. Wie sollte der, der sein Leben für mich gelassen hat, mir nicht alles schenken? Ich wünschte, dass dieses Grundvertrauen in unser Leben neu einzieht. Dann nämlich beginnt das, was Jesus meint, wenn er sagt, ihr werdet Frucht bringen. Jetzt werden Sie fragen, und ich kann gar nichts tun? Soll ich gar nichts tun? Das kann doch gar nicht sein. Da habe ich doch mal was anderes gehört. Gut. Ihr könnt eure Verantwortung wahrnehmen, dran zu bleiben. Darum geht es. Das ist schon alles. Dran zu bleiben an ihm. Euch nicht abknicken zu lassen, euch nicht abschneiden zu lassen von diesem guten Weinstock. Das ist das Einzige. Mehr nicht. Und es geht darum, das Dazugehören auch zu leben. Für manche ist es eine neue Entscheidung. Ich will mich ganz in die Gemeinde hineingeben, in der ich lebe, in der ich bin. Nicht nur mal sehen, nicht nur mal schauen und bei den Highlights dabei sein und ganz gut und nett konsumieren. Die Gemeinde soll sich auf mich verlassen können. Auf meinen Namen, meine Adresse, meine Zeit, mein Geld. Sodass man in der Gemeinde weiß, ich gehöre dazu. Auf mich kann man sich verlassen. Das bedeutet es, in Christus zu sein. Ich wage das mal so zu sagen. Ich weiß, da gibt es einiges zu kritisieren und einiges zu meckern, ich weiß. Aber es hat was mit Christus zu tun. Es hat was mit Christus zu tun, dass er uns manchmal Brüder und Schwestern an die Seite stellt. Die sind nicht so einfach. Aber von Dietrich Bonhoeffer habe ich gelernt, in dem anderen neu Christus zu sehen. Nehmen Sie doch einfach mal den, wo es Ihnen am schwersten fällt, mit ihm umzugehen. Und versuchen Sie mal zu glauben, dass in diesem anderen Ihnen gerade Christus begegnen will. Der will nämlich etwas tun, was wir nicht so gerne haben. Steht aber auch im Bibeltext. Jede Weinrebe, die an mir wächst und doch keine Frucht bringt, die schneidet er ab. Keine Frucht? Wird abgeschnitten. Aber jede Weinrebe, die Früchte trägt, die reinigt er, damit sie noch mehr Früchte hervorbringen kann. Er reinigt uns. Wir sind schon rein durch das Wort, das wir hören. Ja. Aber könnt ihr euch das vorstellen? Jesus ist da am Werk und schneidet an unserem Leben durch Brüder und Schwestern, durch die Umstände. Er schneidet auch durch verpasste Gelegenheiten und durch manches Scheitern in unserem Leben. Durchs Scheitern und durch manchen Zusammenbruch. Könnt ihr glauben, dass da Christus am Werk ist? Er ist und bleibt der Herr der Dinge. Er ist der Mann mit den einschneidenden Maßnahmen, die uns auch immer wieder wehtun, über die wir uns aufregen, die uns nerven, die uns hektisch hin und her rennen lassen, All diese blumigen Reben und diese tollen grünen Blätter, die keine Früchte gebracht haben, werden von ihm abgeschnitten, wenn ich an ihm dranbleibe. So arbeitet unser Herr in seiner Gemeinde. Und so will ich das auch für die europäischen Gemeinden sehen, dass da immer mehr am Wegbrechen ist, dass die Gemeindezahlen immer kleiner werden. Das ist doch nicht so, dass ihm da was aus der Hand geglitten wäre. Das kann ich nicht glauben, sondern ich glaube, dass Christus da am Schneiden ist. Der schneidet da was weg. Der schickt unter Umständen sogar Leute weg. Keine Bange, er will die Gemeinde nicht kaputt machen. Das könnte man im ersten Moment denken. Nein, er schneidet an der Gemeinde, damit mehr Frucht wachsen kann. Das kann man manchmal nicht so ganz glauben. In der ersten Gemeinde, in der ich war, hatte man mir einen Weinstock gepflanzt. Ich fand das wunderbar. Der wuchs auch herrlich. Der hat die ganze olle Betonwand, die dahinter stand, sehr schön bedeckt. Und ich kannte da jemanden in der Gemeinde, der kannte sich aus. Und ich sage, Mensch, beschneid doch den mal, damit wir nächstes Jahr richtig schöne Früchte haben. Und ich bin abends weggefahren. Und morgens komme ich aus dem Haus und dachte, ich sehe nicht richtig. Da hat er alles weggeschnitten. Boah, habe ich gesagt, spinnt der? Der hat ja doch keine Ahnung. Und habe den angerufen und sagte, das gibt's doch gar nicht. Was hast du mit dem Weinstock gemacht? Und der ließ mich erst mal schimpfen und sagte, du hast keine Ahnung. Lass mich das mal machen. Wart mal ab, was dabei rauskommt. Könnte es sein, dass wir hier und da am Schimpfen sind, am Meckern sind und sagen, warum schneidest du das alles weg aus meinem Leben? Hat doch so toll ausgesehen, war doch so dekorativ. Die anderen fanden das alle so toll. Dann wird das weggeschnitten. Das tut richtig weh. Und ich weiß, wovon ich rede. Was er einfach so wegnimmt. Ich habe das so geliebt. Ich habe das so gemocht. Und er schneidet es weg und sagt, nein, so nicht. Ich möchte was anderes in deinem Leben. Könnt ihr das glauben, dass da Christus am Werk ist? Dass da Christus am Werk ist, und ich will es noch anders sagen, und dich vorbereiten will auf die Ewigkeit? Egal in welchem Alter wir sind. Dass er uns vorbereiten will auf die Ewigkeit und uns ganz neu reifen und wachsen lässt? Auch durch Notsituationen, durch manche Krankheit, durch manches Verwirrte, durch manches Undurchsichtige. Glaubt's ihm, dass er da am Schneiden ist, an diesem unüberflüssigen Zeug. Denn wie schnell wachsen liebe, aber fruchtlose Triebe in unseren Organisationen, in unseren Traditionen. Wie schwer fällt es uns, diese schönen und dekorativen Laub auch mal welken zu sehen und es abschneiden zu lassen. Ein Weinstock, der muss immer wieder neu beschnitten werden. Und ich habe eine Situation in einer Gemeinde vor Augen. Wir hatten eine Frau, eine Engländerin, die war begabt, mit den Flüchtlingen, mit den Ausländern umzugehen. Die hat ihre Kinder aus dem Haus und ihre ganze Liebe steckte sie da rein und brachte die auch noch mit in die Gemeinde. Das waren so viele Leute, dass die mal fragten, ob sie einen Weihnachtsgottesdienst mal mit uns feiern könnten. So wie sie das kennen. Das wurde eine Tradition in der Gemeinde. Jetzt haben wir die Weihnachtsgeschichte auf Persisch plötzlich gehört. Auf Swahili. Wir hatten uns Mühe gegeben, immer einen deutschen Text zum Mitlesen gehabt. Nach 3-4 Jahren wunderten wir uns, dass unsere deutschen Gemeindemitglieder in diesen Gottesdiensten immer weniger waren. Und wir haben das gar nicht verstanden. Eine Frau brachte es auf den Punkt und sagte, wissen Sie, in unserem Missionsgebetsbund beten wir gerne dafür. Aber wenn die jetzt in die eigene Gemeinde kommen, das fällt uns so schwer. Diese anderen Sprachen und diese andere Musik. Ich weiß, das fällt schwer. Je älter man ist, desto schwer fällt es einem, Neueres auszuhalten. Das verstehe ich. Aber könnte es sein, dass das vielleicht auf uns ganz neu zukommt? Manch andere Tradition, über die wir reden müssen, auf die wir hinhören müssen. Es ist eine Menge Reichtum, die uns Gott da auf jeden Fall mitbringt, aber es heißt auch, lasst doch mal an euch schneiden. Vielleicht manches Liebgewordene, damit was Neues wachsen kann. Ich habe keine Ahnung, wie das bei euch ist, deswegen kann ich hier so frei reden. Aber hört mal hin, was er euch zu sagen hat. Denn es könnte sein, dass mancher Aufbruch verhindert wird, weil wir jammern über die abgeschnittenen Triebe und bloß auf diese abgeschnittenen Triebe gucken und nicht auf seine Verheißung. Denn wenn Gott beschneidet, dann richtet er keineswegs zu Tode, sondern er will, dass gute Frucht daraus wird. Es tut uns gut, manches Vertraute loszulassen, damit etwas Neues wächst. Ich bin der wahre Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Denn ohne mich, ohne mein Schneiden, ohne meine Liebe, ohne meine Kräfte, ohne mein Handeln an euch, könnt ihr doch sowieso nichts Nachhaltiges tun. Also bleibt doch dran. Wer sich so auf den Geist Gottes einlässt, bei dem wachsen Früchte. Unter Umständen seht ihr die Früchte gar nicht. Andere kriegen das mit. Die Frucht meines Lebens ist, dass Gott mich in seine Leidenschaft für die Welt mit hineinziehen will. Das gibt meinem Leben einen tiefen Sinn. Ich weiß nicht, ob Sie mal auf dem Jakobusweg gewesen sind. Da tummeln sich ja alle möglichen Leute. Aber da gibt es einen Satz, der hat etwas. Es werden nicht alle deine Wünsche erfüllt, aber es wird dir das gegeben, was du brauchst. Es wird dir alles gegeben, was du brauchst, aber es werden nicht alle deine Wünsche erfüllt. Das hat etwas damit zu tun, dass er schneidet, uns aber doch das gibt, was wir wirklich brauchen. Und ich schöpfe aus der Tiefe der Liebe Jesu und reflektiere sie nach außen. Wie wäre das? Erfüllt sein ist Frucht, dass Menschen an eurem Leben etwas ablesen von der tiefen Geborgenheit, von der Gewissheit, dass in Jesus alles drin ist, was du brauchst. Und wenn Menschen auf euch zugehen, könnte es sein, dass sie dieses Leuchten spüren. Ihr seht das zum Glück nicht, aber dass sie etwas spüren und Mut kriegen, über ihr Leben zu reden, Mut kriegen, vielleicht auch zu sagen, leg mir die Hände auf und vergib mir im Namen Jesu meine Schuld. Wäre das bei euch möglich? Wäre das bei dir möglich? Hätten Menschen den Mut, wenn sie dich so erleben? Ich nehme es nochmal alles zusammen. Wenn ich mich einpflanzen lasse in den Weinstock Gottes, dann habe ich eine Lebensquelle, die fließt immer, egal wie es mir geht. Unabhängig von meinen Lebenslagen liegen hier die Kräfte für die Verwandlung meines Lebens. Gott, der Weingärtner, schneidet in meinem Leben, auch wenn es weh tut. Es ist heilsam, wenn das fruchtlose Blätterwerk abgeschnitten wird, damit was Neues wachsen kann. Bleib dran an ihm und nutz die Gabe, die er dir gibt, weil sich dein Leben nur dann wirklich entfaltet und tragfähige Früchte bringt, bis hinein in die Verwandlung deines Charakters. Gott segne dieses Wort an euch im Hören, im Glauben und im Handeln daraus.